Tam talam 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 pam pam pim pam 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 dam 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 dam. Weil ein Schwarzer hässlich ist, weil ein Schwarzer hässlich ist. Wow, that escalated quickly. Also Ohrwurm, eignen sich die Höllenrache der Königin der Nacht oder die Vogelfängerei des Papagenos vielleicht ein wenig besser als dieser Ausschnitt aus der Arie des Monostatos. Mozarts Die Zauberflöte ist voll von Rassismus und übrigens auch einigen anderen problematischen Ismen. Warum gehört es trotzdem 2021, beziehungsweise sobald die Theater wieder öffnen, nach wie vor zu den meistgespielten Stücken und zum festen Repertoire deutscher und internationaler Bühnen? Dem wollen wir, das sind Lisa, Lea, Jan und Maria, in dieser Folge des Studierenden-Podcasts der Professur für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der TU Dresden nachgehen. Dazu herzlich willkommen. Im Rahmen eines Seminars zur Koloniallinguistik möchten wir uns insbesondere der Verquickung von Rassismus und Theater bzw. Rassismus im Theater nähern. Mit Theater sprechen wir hier sowohl vom Schauspieltheater als auch vom Musiktheater. Und mit nähern meinen wir keinesfalls befriedigende Antworten zu liefern oder den Anspruch zu haben, das Problem zu lösen, sondern lediglich den Diskurs zu skizzieren und zu umreißen. Denn an dieser Thematik beißen sich TheatermacherInnen schon seit Ewigkeiten die Zähne aus und triviale Lösungen gibt es leider nicht. Wir schauen daher darauf, wie darüber gesprochen wird, welche Argumente dabei immer wieder auftauchen und welche antirassistischen Strategien in der letzten Dekade vor allem innerhalb der deutschen Theaterlandschaft erwachsen sind. Die Problematik des Rassismus im Theater kann man vielleicht auf zwei zentrale Fragen herunterbrechen. Die Frage nach dem Text und die Frage nach der Inszenierung. Erstens, wie geht man denn mit rassistischen Texten um? Sowohl der Schauspiel- als auch der Musiktheaterkanon sind voll von rassistischen Figurendarstellungen und Erzählsträngen, was auch nicht weiter verwunderlich ist, da Texte immer Produkte ihrer Kultur sind und die zeitgenössischen Diskurse widerspiegeln. Hier gibt es, grob vereinfacht natürlich, zwei Lösungen. Nämlich entweder die Streichung bzw. Anpassung der kritischen Stelle oder die Original- und Werktreue. Dabei ist das immer eine Gratwanderung zwischen Zensur einerseits und der Reproduktion rassistischer Stereotype andererseits. Zweitens, wie besetzt man Theaterstücke? Was macht man mit schwarz markierten Rollen? Hierbei gibt es auch mehrere Lösungsansätze und der sicherlich schlechteste davon ist die Entscheidung für Blackface. Was das ist und warum das schlecht ist, wird Lisa jetzt erläutern.
Was ist eigentlich Blackfacing und wo kommt es her? Blackfacing ist eine sehr alte Tradition, die einen ihrer historischen Höhepunkte in den Minstrel-Shows der 1830er in den USA erlebt. Bei diesen unterhaltungsorientierten Shows handelt es sich meistens um herumziehende Darstellende, die das weiße Bild der schwarzen Bevölkerung parodieren. Das heißt, weiße Darstellende performen schwarz sein für ein weißes Publikum. Die Kostüme sprechen dabei meist für sich, zerlumpte Kleidung, die bezeichnende schwarze Gesichtsbemalung und stark rote, überzeichnete Lippen. Aber auch die Charakterisierung der Personen ist nicht gerade rühmlich, sie werden als faul, dümmlich, naiv, teilweise sogar als brutal und animalisch dargestellt. Die Tradition geht in den USA so weit, dass selbst schwarze Schauspielende irgendwann auf der Bühne Blackface tragen, um den Sehgewohnheiten des weißen Publikums zu entsprechen. Auch in Europa gibt es seit dem 15. Jahrhundert ähnliche Phänomene. Schwarze Personen werden hier meist eher wie Dekoration behandelt oder sind Dienende, was sich durchaus auch in den Rollenzuschreibungen der Stücke aus den letzten Jahrhunderten widerspiegelt. Wichtig ist aber hier vor allem die starke Exotisierung. Weniger wird auf eine direkte Sklavenkultur Bezug genommen, so wie in den USA. Mehr noch wird der exotische Charakter schwarzer Personen betont. Sie werden kein Teil unserer Kultur, sondern sie bleiben Schmuckstücke und Trophäen einer Herrschaft über fremde, exotische Gebiete. Diese Exotisierung spielt eine große Rolle in dem Diskurs, gerade auch in der Kostümwelt des Theaters, doch darauf wird Jan auch später noch einmal eingehen. Wichtig ist, dass es sich bei Blackfacing um eine starke Generalisierung, eine Absprache des Individuums und eine Stereotypisierung handelt. Bis heute gibt es heftige Diskussionen bezüglich der politischen Korrektheit von Blackfacing zum Karneval, zu Halloween, aber auch zu Traditionen wie den Heiligen Drei Königen in Deutschland. Und auch immer wieder gibt es Vorfälle von Blackfacing in der Pop- und Medienkultur sowie im Theater, was uns immer wieder zeigt, wie wichtig Aufklärung und auch Dekolonialisierung in Deutschland ist. Das größte Problem ist der kommunikative Kontext. So argumentiert zumindest Professor Dr. Andrea Geier der Uni Trier in einem Gespräch mit dem SWR 2 Treffpunkt Klassik am 25.03.2020 in einer Sendung mit dem Titel Blackfacing im Theater, das ist grundsätzlich rassistisch. Dabei stellt sie die wichtige Frage, wer schminkt sich für welches Publikum, um was darzustellen? Im Theater stellt sich nicht nur die entscheidende Frage, wer spielt und wer sieht zu, vor allem da Theater in Deutschland ein sehr weißer Raum ist, sondern auch, wer darf wen spielen? Dürfen Weiße alle spielen? Dürfen Schwarze nur schwarze Menschen spielen, asiatische Menschen nur Rollen mit asiatischer Herkunft? Die Diskussion geht beständig weiter. Auf Seiten für das Blackfacing wird meistens mit Tradition und künstlerischer Freiheit argumentiert. Man muss sich vor allem vor Augen führen, dass der Grund für Blackfacing am Anfang nicht unbedingt immer rassistisch motiviert war. Weiße Ensembles mussten schwarze Personen darstellen, ohne dass sie eine schwarze Person in der Besetzung gehabt hätten. Also griffen sie zu einer Maske. Aber selbst wenn die Intention dahinter nicht rassistisch war, bleibt es die Darstellungspraxis dennoch. Professor Dr. Andrea Geier hebt hervor, dass Hautfarbe und ihre Bedeutung Teil des Inszenierungsverfahrens sind und jedes Mal neu hinterfragt werden müssen. Zitat: Auf der Bühne kann man mit Zeichen arbeiten. Zitat Ende. Theater können sich jedes Mal wieder von vorne die Frage stellen: Welche Geschichte wollen wir erzählen? Wie? Und wem? Dass sich der Diskurs jedoch langsam ändert, zeigen auch Artikel über Blackfacing im Theater. Das kann grob an zwei Artikeln der Taz nachgewiesen werden. Einer von der Taz Berlin, aus dem Jahre 2012, geschrieben von Joanna Itzek, mit dem Titel »Debatte um Blackfacing am Theater – Eine Frage der künstlerischen Freiheit«. Und einem Artikel von 2018, geschrieben von Benno Schirmeister, der Taz Nord, mit dem Titel »Blackfacing im Bremer Theater – Mit rassistischer Schminke«. Während in dem Artikel von 2012 häufige Wörter in Bezug zu Blackfacing diskutieren, umstritten, Debatte, Diskussion und Mittel sind und der Begriff selbst nur als das sogenannte Blackfacing genannt wird, tauchen im Artikel von 2018 viel häufiger die Wörter Kritik, Skandal, Schwarz, schwarze Menschen und sogar Eklat im Zusammenhang mit Blackfacing auf. Der Begriff selbst wird mehrfach und ganz selbstverständlich genannt. Während der Artikel von 2012 den Konflikt noch als einen darstellt, in dem sich zwei Seiten gegenüberstehen, und zwar junge, empörte, namenlose AktivistInnen mit einem kurzen Vermerk auf Bühnenwatch, die sich in dem Moment gründet, gegen die Namen der Inszenierung, so wird in dem Artikel von 2018 der Konflikt schon viel klarer gegen das Theater geführt, das in diese, Zitat, Rassismusfalle, Zitat Ende, getappt ist. Im Artikel von 2012 gibt es keine Lösung für den Konflikt und der Artikel selbst nimmt keine klare Stellung ein. Der Konflikt wird jedoch im Artikel von 2018 als klarer und lächerlicher Fehler des Intendanten des Stückes dargestellt, der im Artikel mehrfach angegriffen und schlecht dargestellt wird. Seine Aussagen und Argumente werden klar distanziert und teilweise sogar ironisch unterlegt betrachtet. Im letzten Abschnitt erfolgt eine kurze Erläuterung der Antirassismusarbeit des Intendanten, doch der Artikel schließt mit einer vernichtenden Bewertung der Aufführung und legt einen weiteren ironischen Fakt dazu, der den Rassismusvorwurf unterstützt. Auch wenn man hier klar unterscheiden muss, dass sich der Artikel von 2018 deutlich klarer positioniert, und zwar antirassistisch und gegen die Haltung des Intendanten, aber natürlich auch mit einer starken Haltung des Autors und einer starken Kritik an dem Stück selbst, so merkt man doch, dass der Begriff des Blackfacing inzwischen klar etabliert ist und definitiv mit Rassismus verbunden wird und dass die vorherigen Argumente bezüglich künstlerischer Freiheit und Tradition hier stark ihre Wertung verloren haben. Es kann also gesagt werden, dass der öffentliche Diskurs sich mehr auf die Seite des Anti-Blackfaces stellt und auch mehr Druck auf die Theater ausübt, die immer noch dieser Tradition folgen.
Um zu erkennen, dass die praktische Umsetzung des Blackfacings als Inszenierungspraxis nicht lediglich ein Problem, geschweige denn ein Einzelfänomen der vergangenen Jahrhunderte ist, braucht man den Blick lediglich knapp 2 Jahre zurückzuwerfen. Die Zauberflöte in einer Inszenierung von Achim Freier stand 2019 erneut auf dem Spielplan der Semperoper. Szenenbilder und Beschreibungen zeigen das Singspiel in kindlich naivem Gewand, jedoch mit einem schwarz geschminkten Blackface Monostatos. Dazu findet ihr unter dem Link in der Beschreibung zur Abbildung 1 ein solches Szenenbild aus der Inszenierung. Der wachsame Diener Sarastros, der mit der Aufsicht über die gefangene Pamina betraut wurde, in mehreren Dialogen und einer Arie seinen Schmerz über die unerwiderte Liebe zur weißen Königinnentochter beschwört, gilt als eine der am schwersten mit rassistischen Vorurteilen behafteten Figuren der Opernlandschaft. Es muss daher Aufgabe der Theatermacher und Kulturträger sein, sich bewusst mit alternativen zeitgemäßen Inszenierungsstrategien zu beschäftigen, die die Reproduktion hergebrachter stereotyper Vorstellungen unterbrechen. Innerhalb der Handlung und des Figurenensembles zu Mozarts Die Zauberflöte nimmt Monostatos die am deutlichsten determinierte Rolle des abstoßenden Dieners in der Gefolgschaft des weisen Herrschers Sarastro ein. In der Figur vereinigen sich die primitiven und ungerechtfertigten Vorurteile gegenüber dem Fremden, welche in literarischen Überlieferungen des 17. und 18. Jahrhunderts bereits vielfach enthalten sind. Vor dem Hintergrund der Aufklärung als einflussreichste Denkströmung Europas im 18. Jahrhundert entsteht Mozarts Singspiel. Es oszilliert gleichsam zwischen der Vermittlung aufklärerischer Ideen und der Reproduktion rassistischer und sexistischer Anschauungen. Die Figur des Monostatos tritt als einzige ausgewiesene Person of Color im Stück auf, deren Isoliertheit sich auch bereits in der Namensgebung spiegelt. Monostatos alleinstehend. Sowohl seine äußere Erscheinung als auch seine Charakterschilderung orientieren sich an vorbehaltlichen Annahmen gegenüber Indigenen und Fremden. Mit zunehmender Popularität von Reiseberichten als fruchtbares Literaturgenre der Aufklärung verbreiteten sich zwei Konzepte, die das Wesen des Fremden zu bestimmen versuchten. Die Vorstellung vom edlen Wilden, von Rousseaus Standpunkt aus der naturverbundenen, nicht durch Zivilisation verdorbene Bon Sauvage, und die Vorstellung vom unedlen Wilden, der mehr einem Tier gleicht als einem Menschen. Beide Konzepte müssen hierbei als stilisiert betrachtet werden. Monostatos vertritt in seinem Gebaren und Handeln die dämonisierte Figur des Wilden, der ohne jedes Vernunfturteil nach seinen Leidenschaften und Emotionen handelt, dabei weder vor Brutalität noch Betrügerei zurückschreckt. Dem Fremden wird in solchen Darstellungen nicht nur die Menschlichkeit abgesprochen, sondern die europäischen Kolonialherren sehen darin die Legitimation ihrer Missionierung fremder Völker. Dem wilden Tier gleich, groß, kräftig und behaart, das als zeittypische Darstellungen der äußeren Erscheinung des Fremden, müssen indigene Stämme gezähmt werden. Die Leidenschaft des Monostatos, das sexuelle Begehren nach der unschuldigen reinen Pamina, bestimmt sein Auftreten. In seiner Umtriebigkeit differenziert er sich von den Eingeweihten um Sarastro, die ihr Handeln vermeintlich ausschließlich nach vernünftigen Entscheidungen ausrichten. In einer Aufführung aus dem Jahr 2006 bei den Salzburger Festspielen, auch hierzu findet ihr in der Beschreibung einen Link zur Abbildung 2, werden diese Assoziationen erneut über Blackfacing reproduziert. Die auffallend rot geschminkten Lippen und die Kostümierung mit Wildfellimitaten verweisen hierbei auf das Konzept des dämonischen und extravaganten Wilden. Wie auch Monostatos vom körperlichen Begehren geleitet wird, stellt die Sexualität ein weiteres zentrales Abgrenzungsmerkmal des Fremden im Europa des 18. Jahrhunderts dar. Malcolm Cole, der das Motiv des Exotischen im Kontext der Oper untersucht hat, formuliert dabei die zusammenfassende These, hier an dieser Stelle in einer eigenen Übersetzung, Zitat Beginn, Monostatos ist ein natürlicher Mensch, verdorben, versklavt an seine egoistischen Begierden, unfähig zur moralischen Besserung, er ist das Symbol der vulgären und erniedrigenden Liebe, Zitat Ende. Der epochengeschichtliche Kontext der Aufklärung lässt sich weiterhin mit einer aufkeimenden Faszination für das Exotische verbinden. Während wohlhabende Aristokraten dunkelhäutige Sklaven in ihren Haushalten als Lakaien beschäftigten, häufig sogar in stereotyper Kostümierung, entdeckten auch die Bühnenhäuser Europas den Orientalismus als wirksame Bühnenstrategie. Die Figur des Mohren wird in zahlreiche Stücke integriert, entweder als naiv, dümmlicher Bediensteter oder als maliziöse, untergebene Figur wie Monostatos. Man kann vermuten, dass Monostatos, übrigens in gleicher Weise wie Papageno, als Figuren dem Zeitgeschmack der damaligen Zuschauer angepasst entworfen wurden. Beide exotische Figuren amüsierten die Zuschauenden und verfolgten im Kern ähnliche Absichten, nämlich das Streben nach körperlicher Liebe, während Papageno ein gesundes Begehren hegt, welches letztendlich zum Erfolg führt, repräsentiert Monostatos die krankhafte Besessenheit, die nur scheitern kann. Unfähig, die Unerreichbarkeit seines Strebens anzuerkennen, wird seine Figur in die Groteske gekehrt und er scheitert, was in seiner großen Arie Alles fühlt der Liebe Freuden im zweiten Akt der Oper gipfelt. Abschließend kann festgehalten werden, dass Monostatos als Figur all jene menschlichen Abgründe vertritt, von denen der Mensch, insbesondere der Aufgeklärte, am liebsten vergessen würde, dass sie in seinem Inneren schlummern. Das Konzentrieren dieser Ansicht auf die Figur des Fremden legt die rassistische Stereotypisierung offen, die gegenwärtig nicht einfach weiter reproduziert werden darf. Neue Inszenierungen bemühen sich glücklicherweise vermehrt um alternative Inszenierungskonzepte. Häufig wird der Monostatos nicht mehr als People of Color dargestellt, sondern als Diener. Auch hierzu findet ihr eine Abbildung unter dem Link in der Beschreibung, die ein solches Dienstverhältnis anlegt. Man versucht damit, die Stereotypisierung vom Bezug auf die Hautfarbe zu lösen, indem man das untergeordnete Verhältnis akzentuiert. Ob dies eine gute Lösung ist, ist eine Frage, auf die wir keine endgültige Antwort geben können und uns das auch gar nicht anmaßen möchten. Aber es ist ein erster Schritt des reflektierten Umgangs mit Stereotypen auf der Bühne.
Wie sieht es denn konkret in der Zauberflöte aus und was sagt eigentlich ein Opernsänger dazu? An dieser Stelle haben wir ein ganz besonderes österreichisches Schmankerl für euch eingebaut, denn wir haben den Wiener Tenor Andreas Sauerzapf dazu befragt. Seit 2010 ist er fest als Solist im Ensemble der Dresdner Staatsoperette engagiert, wo er unter anderem auch als Monostatos zu sehen und zu hören ist. Bis zuletzt in Blackface, meiner Meinung nach, oder zumindest mit pechschwarz geschminktem Gesicht, und zu hören mit der berühmt-berüchtigten Arie des Monostatos, Alles fühlt der Liebe Freuden. Andreas, wie geht man aus Darstellersicht mit rassistischen Texten um? Also was macht man mit solchen Textstellen, wie du sie als Monostatos singst? Und hier für alle nochmal zur Kontextualisierung, die erste Strophe der Arie, auf die wir hier immer Bezug nehmen. Alles fühlt der Liebe Freuden, schnäbelt, tändelt, herzt und küsst. Und ich sollte die Liebe meiden, weil ein Schwarzer hässlich ist. Ist mir denn kein Herz gegeben, bin ich nicht von Fleisch und Blut. Immer ohne Weibchenleben wäre wahrlich Höllenglut.
Also zu der Frage, ob Texte, rassistische Texte, ist immer die Frage, ob die prinzipiell rassistisch sind, ob diese Texte rassistisch sind oder ob sie aus dem Kontext gerissen rassistisch wirken oder anmuten. Das ist ja bei historischen Werken immer so die Geschichte, dass er damals verschiedene Dinge vielleicht üblich waren. Zum Beispiel im 18. Jahrhundert war das sehr üblich, Diener zu haben mit afroamerikanischen Wurzeln, natürlich auch aus der Sklaverei heraus, das ist mir schon klar. Im Rosenkavalier kommt zum Beispiel auch ein Diener vor, ein kleiner Page sozusagen. Es gibt ja auch den anderen Ansatz von verschiedenen Wissenschaftlern, dass damals im 18. Jahrhundert in Wien auch die Priester als Schwarze bezeichnet wurden. Und diese ganze Arie des Monostatos sozusagen, dass er nicht lieben darf, könnte auch eine Persiflage auf das Zölibat sein, weil die Priester, die Schwarzen, eben nicht heiraten dürfen und der Liebe nicht nachgehen dürfen.
Trotzdem ist es ja so, dass das eine problematische Figur ist und dass ein Problem ist, wie man diese Figur auf die Bühne stellt. Ganz oft wird es im Blackface gemacht und das würden wir hier halt in diesem Rahmen ganz stark kritisieren. Was sagst du dazu?
Beim Blackfacing, da tue ich mir beim Monostatos ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich würde die Figur des Monostatos jetzt nicht so in diese Blackfacing-Diskussion hineinnehmen. Minstrels waren ja ursprünglich so ein bisschen ein Pendant zur Commedia dell'arte, der Narr, der alles sagen darf, der ungestraft irgendwelche Leute kritisieren darf. Und ich würde nicht sagen, dass der Monostatos so eine Figur ist, weil er ja eine ganz andere Aufgabe hat. Also das ist dann eher hell und dunkel, vielleicht Licht und Schatten.
Von der Maske mal abgesehen, versuchen einige Inszenierungen auch mit Textänderungen zu arbeiten, also die Arie selber zu verändern, indem man beispielsweise die eine Zeile, den einen Vers macht zu, weil ein Fremder hässlich ist oder auch weil ein Sklave hässlich ist, um das weniger rassistisch wirken zu lassen. Was hältst du davon?
Wenn man Textadaptionen vornimmt, muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass man nicht sehr schnell in eine seltsame Richtung geht, weil wenn man jetzt wirklich diese Textänderung nähme, weil ein Fremder hässlich ist, das wäre meiner Meinung nach politisch genauso inkorrekt, weil warum sollen eben Fremde hässlich sein? Also gerade apropos Flüchtlinge und so weiter oder das Fremde oder andere Nationen oder wie auch immer, ich fände das genauso politisch inkorrekt zu sagen, ein Fremder ist hässlich. Also die Frage ist eben, wie weit kommt man mit Textveränderungen dann nicht in eine ganz andere Bredouille hinein?
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Was sagst du zur Besetzungsproblematik? Also wer darf welche Rollen spielen?
Darf ein Weißer einen Schwarzen spielen? Ich glaube, wenn man diese Frage beantworten will, kommt man auch ganz schnell in die Bredouille, weil es gibt Stücke wie Ziemlich beste Freunde, wo ein ganz gesunder Mensch jemanden spielt, der in einem Rollstuhl sitzt. Es gibt Stücke wie La Cage aux Folles, wo ein unter Umständen heterosexueller Mann einen homosexuellen Mann spielt. Also ich glaube, im Theater wird man ganz schnell in eine Sackgasse kommen, wenn man versucht, die Figuren, die gezeigt werden, die sehr oft, wie schon gesagt, theatralisch überhöht sind, nur politisch korrekt, will ich es jetzt einmal nennen, besetzt. Ich will jetzt aber nicht versuchen, eine politisch richtige Lösung zu finden und auch nicht die Frage zu beantworten, wie man im Theater damit umgeht. Ich will mich jetzt wirklich eher auf die Rolle des Monostatos konzentrieren und sozusagen anhand dieses Charakters da meine Gedanken dazu sagen. Ich glaube nämlich, dass der Monostatos sich jetzt gar nicht so über seine Hautfarbe definiert, sondern ich glaube, dass es bei diesem Charakter wirklich um ein Schwarz-Weiß, Gut, Böse, Hell, Dunkel, Dunkel, Licht, um diese Thematik geht. Man muss ja auch bedenken, dass sozusagen dieser Monostatos unter Umständen eine schwarze Seele hat. Und am Theater wird ja immer mit Erhöhungen, mit Klischees gearbeitet, damit auch das Publikum sehr schnell kapiert, was ist das für ein Typ, wie muss ich den einordnen. Und so könnte dieser schwarze Charakter einfach auch widerspiegeln, diese schwarze Seele, die er vielleicht hat. Muss aber dazu sagen, auch deshalb glaube ich nicht, dass diese ganze Sache in einem rassistischen Kontext ist, weil sogar der Papageno gibt in derselben Oper Antwort. Er sagt, es gibt ja auch schwarze Vögel in der Welt, warum soll es nicht auch schwarze Menschen geben? Also das zeigt ja schon, dass Mozart und Schikaneder da jetzt nicht unbedingt rassistisch sein wollten, sondern vielleicht einfach ein Mittel gesucht haben, wie kann ich sozusagen diese dunkle Seite zeigen in dieser Oper.
Ja gut, vielleicht war das von Mozart und von Schikaneder. Für alle nochmal, das ist der Autor des Librettos. Vielleicht war das von denen nicht rassistisch gemeint, aber das heißt ja noch lange nicht und ist nie eine Garantie dafür, dass es nicht rassistisch ist oder doch so wahrgenommen wird. Was meinst du, wie kann man damit umgehen?
Ich glaube, dass prinzipiell mit historischen Werken es immer gut ist, einen Beipackzettel zu haben. Da wären dann jetzt die DramaturgInnen gefordert, einfach zu sagen, wenn ich die Zauberflöte aufführe, kommen verschiedene Dinge vor, über die wir schon gesprochen haben, politische Inkorrektheiten, auch vielleicht etwas, was man als rassistisch bezeichnen könnte, dann muss man sozusagen das Publikum einfach darauf vorbereiten oder vielleicht auch dazu sagen, das ist damals so und so in einem Kontext geschrieben worden Und heute würde man das vielleicht nicht mehr so machen. Die Frage, die ich provokant stellen will, muss man deswegen solche historischen Werke komplett durch den Fleischwolf drehen und, wie ich so gerne sage, verschlimmbessern? Ich glaube sehr wohl, dass Kunst und Kultur immer ein Spiegel der Zeit ist. Auch Offenbach, wenn man Operette wieder hernimmt, hat damals die Zeit kritisiert und hat damals sich lustig gemacht über gesellschaftliche Dinge. Kunst und Kultur kann man wahrscheinlich nicht komplett aus dem Kontext der Zeit herausreißen. Und es ist halt die Frage, wie gut tut das Werken, wenn man dann sich herstellt und sagt, wir müssen das jetzt komplett grad bügeln und auf heutige Verhältnisse komplett umtexten.
Ja, ich finde, das ist ein guter Vorschlag mit dem Beipackzettel. Aber reicht das aus? Also angenommen, man schafft das nicht über diesen Beipackzettel oder im Programmheft, das zu entkräften, den Rassismus, den ich jetzt beispielsweise dem Stück vorwerfen würde. Und man möchte aber ebenfalls nicht in die Bredouille, um mal dein schönes Wort aufzugreifen, kommen, das durch den Fleischwolf zu drehen und das zu verschlimmbessern. Wäre dann nicht die Konsequenz, dass man das ganz vom Spielplan absetzen müsste?
Also wie gesagt, Lösung habe ich auch keine für die ganze Debatte. Was ich aber sehr wohl finde, ist, dass Regisseure, wenn sie das Handwerk gut beherrschen, Problematiken oder Anliegen der ursprünglichen Autoren sehr wohl ins Heute übersetzen können. Dringlichkeiten, Beziehungen, vielleicht Dinge, die damals eben unter einem anderen Kontext jeder verstanden hat, weil die genau gewusst haben, das ist eben so, das war damals so. Und jeder, der im Zuschauerraum gesessen hat, hat genau gewusst, was damit gemeint ist auf der Bühne. Da kann man durchaus, glaube ich, als Regisseurin sehr wohl etwas ins Heute übersetzen, ohne komplett das Libretto zu verändern oder eben, wie gesagt, das Stück komplett durch den Fleischwolf zu drehen.
Ja, super. Das ist doch ein schöner Abschluss, dieser positive Gedanke und die Hoffnung auf die künftige Regie. Ich würde mich freuen, denn ich finde die Musik wunderschön und habe eben nur an einigen Stellen des Librettos echt meine Probleme so mit dem Stoff. Ich danke dir ganz sehr für das Gespräch und die vielen Anreize und den Einblick, deine Expertise, die du mit uns geteilt hast. Und ja, ich glaube, wir haben hier viel bekommen, was wir in unserer Recherche noch vertiefen können. Also vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Danke vielmals für das Interesse. Alles Gute und viel Spaß beim Opernanalysieren.
Im folgenden Beitrag soll es zum einen um die Argumentation von Akteurinnen gehen, die Blackfacing verteidigen, und zum anderen um antirassistische Strategien, die daraus abgeleitet werden können. Wie am Anfang unseres Podcasts schon angesprochen, hat sich infolge des gesellschaftlichen Diskurses um das Thema Blackfacing die Gruppe Bühnenwatch gegründet. Ursprung der Gruppenbildung war ein Theaterplakat aus dem Jahr 2011-2012, welches sich des Blackfacings bedient. Mit diesem wurde das Stück »Ich bin nicht Rappaport« im Schlosstheater Berlin beworben. Es zeigt Dieter Hallervorden und Joachim Bliese. Joachim Bliese spielt die Rolle des afroamerikanischen Mitch. Allerdings ist Joachim Bliese weiß und wird für das Plakat mit schwarzer Schminke bemalt. Das löste Kritik aus, die sich vor allem bei Facebook und in Briefen an das Theater zeigte. Die Kritikerinnen, welche sich als schwarz, POC, afrodeutsch oder auch als weiß definierten, zeigten darin auf, warum es sich bei Blackfacing nicht um ein einfaches Mittel und neutrales Theatermittel handelt und auch nicht als solches umgedeutet werden kann. Die Kritikerinnen unterlegten ihre Argumente mit Verweisen auf Historie und weiterführende Literatur. Sie versuchten so, eine selbstkritische Reflexion in Bezug auf unbewusste und strukturelle Rassismen bei den Theaterhäusern, welche mehrheitlich weiß geführt sind, anzustoßen. Aber welche Argumentationen und Strategien bedienen sich die Akteurinnen, die Blackfacing verteidigen? Denn trotz des Versuchs der Kritikerinnen, Wissen zu vermitteln und bereitzustellen, verblieben die Akteurinnen häufig in ihrer abwehrenden Haltung. Dieses lässt sich nicht nur im Theaterkontext beobachten, sondern auch im politischen sowie wissenschaftlichen Umfeld. Zur Versinnbildlichung der Abwehrmechanismen kann an dieser Stelle Dieter Hallervordens Reaktion, die er auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, herangezogen werden. Er schreibt: In meiner Gedankenwelt ist absolut kein Platz für Rassismus. Bevor jemand einen diesbezüglichen Vorwurf erhebt, sollte er sich die Vorstellung ansehen. Die Art und Weise, wie unserem Theater in diesem Zusammenhang gedroht wird, entspricht nicht meinem Verständnis von zivilisierter Auseinandersetzung. Wo ist 2012 das Problem, das es bis 2010 nicht war? Denken wir die Vorwürfe zu Ende. Darf Hallervorden einen Juden spielen, obwohl er kein Jude ist? Darf Sigmar Gabriel sich für Maßnahmen gegen den Hunger in der Welt einsetzen, obwohl er über Leibesfülle verfügt? Macht euch erstmal kundig, bevor euch die Sicherungen durchbrennen. Für mich steht fest, es kommt eben nicht in erster Linie auf die Gestaltung eines Plakates an, sondern auf den Inhalt, den das Stück reflektiert. An diesem Kommentar lassen sich verschiedene Strategien weißer Abwehrargumentation erkennen. Zum einen stellt er gleich anfangs eine Prämisse auf, die dazu dient, das eigene, nicht rassistische Selbstbild zu verteidigen. Im weiteren Verlauf nimmt er die Deutungshoheit über Rassismus und welcher Kontext für die Deutung herangezogen werden muss, für sich in Anspruch. Er verkehrt die Rollen, wenn er die Theaterschaffenden zu den Bedrohten und Opfern von Diskriminierung macht. Wenn er schreibt, wo ist 2012 das Problem, dass es bis 2010 nicht war, offenbart er, dass er seine eigene Unkenntnis von Kritik universal annimmt, wodurch die Kritik der Inszenierung unsichtbar wird. Gegen Ende des Kommentars führt er die Kritik ad absurdum und zwar durch unpassende Vergleiche und die damit einhergehende Gleichsetzung von Positionen. Anschließend spricht er durch »Macht euch erst einmal kundig, bevor euch die Sicherungen durchbrennen« den Kritikerinnen ihre Expertise ab und endet, wie er begonnen hat, indem er die eigene Deutungshoheit als universelle Wahrnehmung behauptet. Der Punkt der weißen Universalperspektive und Deutungshoheit ist insoweit interessant, dass weiße Personen häufig die eigene Wahrnehmung als relevant und als für alle repräsentativ ansehen. Das Nicht-Benennen oder Erkennen-Wollen der eigenen privilegierten Perspektive ist grundlegend für die Verleugnung der eigenen Verantwortung innerhalb rassistischer Strukturen. Auch wenn es denjenigen nicht bewusst ist, zeigt sich daran doch ein wenig empathischer Umgang mit Machtverhältnissen. Dazu zählt auch, wenn die Theaterschaffenden Blackfacing als rassistische Praxis zurückweisen und stattdessen darauf verweisen, dass dieses im deutschen Theater eine positive Tradition habe, denn dieses Stück werde ja schon immer so inszeniert, oder auch, dass der koloniale Kontext nur in den USA anzuwenden sei. Diese Tradierung deutscher bzw. europäischer Kulturgeschichte setzt Menschsein meist mit weiß und männlich gleich. Dabei lassen sich auch in der europäischen Kunst- und Kulturgeschichte koloniale Genealogien verfolgen. Verwiesen sei an dieser Stelle auf Bücher wie Heikles Erbe, koloniale Spuren bis in die Gegenwart, herausgegeben vom Niedersächsischen Landesmuseum Hannover. Verbunden ist die Argumentation mit Tradition häufig mit dem Begriff der Kunstfreiheit, wobei die Theaterschaffenden sich das Recht herausnehmen, diese allein auf das weiße bürgerliche Theater zu beziehen und die Tradition in diesem Sinne weiter zu bestimmen. Dies wird dann besonders deutlich, wenn es um die Darstellungen von nicht weißen oder nicht männlichen Personen geht. Das Nichtwissen bzw. Nichtwissenwollen findet sich auch darin wieder, dass es häufig eine recht oberflächliche Auffassung bei den Kritisierten davon gibt, was Rassismus eigentlich bedeutet. Die Kritisierten verstehen darunter oftmals absichtsvoll diskriminierende Handlungen, zum Teil von Rechtsextremen. Die gedankliche und verbale Distanzierung des eigentlichen Selbst von Rassismus, wie zum Beispiel in Hallervordens erstem Satz, oder Ausrufen wie »Ich bin doch kein Nazi« helfen weißen Akteurinnen, von ihren Privilegien zu profitieren und gleichzeitig anderen und sich selbst klarzumachen, es handelt sich hier nicht um unverdiente Vorrechte, sondern um eigene Verdienste. Diese Distanzierung der eigenen Rolle in einem solchen Machtgefüge erklärt vielleicht, warum weiße Theaterschaffende, die sich thematisch wenig mit Rassismen beschäftigen, darauf beharren, Experten bezüglich Blackfacing, Rassismus und der Darstellung des sogenannten Fremden zu sein. Denn aus ihrer Perspektive und zu dem Selbstverständnis weißer Menschen gehört es häufig, über alles sprechen zu können und dies auch überall zu tun. Leider kann hier nicht auf die Themen wie die Darstellung des sogenannten Fremden oder das Selbstverständnis weißer Kunst und Kultur eingegangen werden, aber das Vorangegangene ist wichtig, um zu verstehen, vor welchen Herausforderungen antirassistische Arbeit steht. Denn Grundlage für antirassistische Strategien ist eine selbstkritische Auseinandersetzung mit Themen wie Rassismus und Kolonialismus. Des Weiteren muss sich damit auseinandergesetzt werden, was Blackfacing bedeutet. Damit einhergehende rassistische Strukturen müssen als solche erkannt und benannt werden. Eine selbstkritische Reflexion auch der Kunst- und Kulturszene an sich ist deswegen notwendig und sollte zur Folge haben, dass eine Weiterbildung der Akteurinnen stattfindet. Gruppen wie Bühnenwatch versuchen dies anzustoßen und einen Diskurs zu öffnen, indem sie an Tagungen teilnehmen oder auch Gespräche mit Theaterensembles führen, die aufklärerischen Charakter haben. Zwar ist Theater mit Regeln und Konventionen verbunden, allerdings bewegt es sich auch immer, wie Tanja Meyer es in ihrem Buch Gegenstimmenbildung, Strategien rassismuskritischer Theaterarbeit formuliert, im Spannungsfeld von Originalität und Iteration. Deswegen gilt es verantwortungsvoll, mit der Wiederholung von Vokabularen und Grammatiken umzugehen. Um stereotypisierende Markierungen zu unterbrechen, fordert sie, solche Praktiken entweder zu unterlassen oder sie anzuzeigen. Und zwar durch verfremdende Markierungen, also das Sichtbarmachen derer, oder erklärend debattierend. Auch sie hebt die Kenntnis über Rassismen und der damit verbundenen Bilder und Sprache hervor. Mittel, um diese Praktiken anzuzeigen, können unter anderem verbale Explikation, Ironie, Konfrontation und Zuspitzung sein. Sie alle können dazu dienen, Rassismen als solche auszuweisen und zu enthüllen. Zum Teil wird in der Theaterlandschaft versucht, sich zu reorientieren. Zum Beispiel in Amo eine dramatische Spurensuche. Hier wird der Versuch unternommen, einen anderen Blick auf die Geschichte einzunehmen und die Konstruktion weißer Geschichte und Geschichtsschreibung zu thematisieren. Das Stück ist in Fragmenten dem Leben des ersten schwarzen Hochschulprofessors in Deutschland gewidmet, Anton Wilhelm Amo. Dieses Stück bildet seine Zuschauer auf mehrfache Weise. Es zeigt einen Teil von Geschichte, der häufig ausgelassen wird, und thematisiert Rassismen. Einige Theaterhäuser bemühen sich auch schon seit längerem um die Anerkennung dieser ungehörten Stimmen und versuchen, ihnen Raum zu geben. Dies bezieht sich zum einen auf die Besetzung, die Auswahl der Texte bzw. Stücke und deren Inszenierung. Zusammenfassend kann man vielleicht zwei Orte nennen, die in Bezug auf antirassistische Strategien von Bedeutung sind. Und zwar einmal der Diskurs außerhalb von Theater, und ich meine damit die Kulturlandschaft mit ihren Akteurinnen und Kritikerinnen, in dem Interventionen und Gespräche wie am Beispiel Bühnenwatch konkretisiert stattfinden. Der andere Ort wären die Theater als die Orte an sich, in denen eine selbstkritische Reflexion, Auseinandersetzung und dann auch tatsächliche Umsetzung stattfinden muss.
Ja, mit diesen Ein- und Ausblicken in die Welt des Theaters beziehungsweise auf den Umgang mit Rassismen auf der Bühne konnten wir hier an der Stelle lediglich an der Oberfläche einer weitgehenden Debatte kratzen. Jedoch hoffen wir, dass es uns gelungen ist, euch einen interessanten Einblick in die Debatte zu liefern. Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für euer Interesse und für eure Aufmerksamkeit und verbleiben als die Theatergruppe auf Wiederhören an dieser Stelle.